Geek Talk, der europäische Tech-Podcast.
Citymapper.
Brave.
Visual Voicemail.
Jailbreak.
Greyhound.
Spotify.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk-Folge. Heute mit der Nummer 1920 und wieder mit einem schönen Hallo in Richtung Wien. Grüezi, Jan.
Hallo, liebe Grüße in Richtung Schweiz, liebe Grüße an unsere Hörer. Leider keine lieben Grüße in Richtung Deutschland. Achim ist heute leider nicht dabei, der hat es nicht geschafft.
Leider entschuldigt er sich für die aktuelle Woche und ich würde sagen, Jan, stürzen wir uns doch gleich in die Nachträge wieder mal.
Ich habe nichts falsch gemacht.
Nee. Alles in Ordnung. Mein Fehler, ich habe ja bei letzte Woche davon gesprochen, dass die Local Guides Gutscheine für... wie habe ich dem gesagt, für nähere Umgebung, also quasi im Handel auszugeben haben. Der Gutschein, habe ich aber damals schon beim Schneiden bemerkt und dann in den Shownotes korrigiert, war für den Play Store. Also man konnte sich damit Filme mieten, ausleihen, Musik kaufen oder Apps runterladen beim Google-Universum dieser Welt.
Gut, sensationelle 5 Euro und nicht alles auf einmal ausgeben.
Bitte nicht, genau. Sucht einen Film, der da reinpasst. Aktuelle gehen natürlich nicht. Aber ich habe mir letzte Woche da einen Film gekauft. Nee, stimmt nicht, ich habe bei Apple gekauft. The Big Lebowski. Ich habe meine digitale Kopie nicht mehr gefunden, mein Backup. Und habe mir dann den direkt bei Apple gekauft. Unglaublich unterschiedlich, wie die Preise sind. Bei Google hätte ich, um ganz kurz noch abzuschweifen, fast 20 Währungseinheiten bezahlt für den Film. Bei Sky Show hätte ich 9 bezahlt, also bei Sky, nicht Show. Und bei Apple habe ich 4,99, also 5 Franken gezahlt.
Ja.
Nicht zum Mieten, zum Kaufen.
Einkaufstipp, wir kriegen nichts davon, weil wir gerade so bei App Store einkaufen sind. Heute die Harry Potter Bücher in Apple iBooks im Angebot, und zwar diese Enhanced Edition. Da haben sie mal angefangen, das irgendwie in Stellung zu bringen und wollten Enhanced iBooks machen. Da gab es dann genau die und sonst keine anderen, soweit ich weiß. Die waren auch ziemlich teuer. Heute sind sie alle im Angebot. Kann man sich mal reingucken, kosten irgendwie 5 Euro das Stück.
In der Schweiz 4 Franken das Stück. Mit Enhanced Book meinst du angereicherte E-Books mit...
Animationen, Illustrationen. Ich habe mir endlich eins gekauft, weil ich nie wusste, wie die heißen, also wie die ausschauen. Die sind tatsächlich recht hübsch.
Meine Frau meinte, als ich das heute Morgen gerade am Frühstückstisch getwittert habe und ihr gemeldet habe, weil meine beiden größeren Töchter sind riesen Harry Potter Fans, meinte gerade, das kaufe ich mir. Hat sie gesagt, nee, haben wir in analog. Aber wenn sie so animiert sind, du sagst, das ist angenehm,
ja, schau gut aus. Ja, es ist ein bisschen besser illustriert und da sind so ein paar Zeichnungen drinnen, also es ist nicht so mega toll. Ich habe es mir eigentlich nur gekauft, um es endlich mal gesehen zu haben, weil ich halt irgendwie Presse in die Richtung bin. Ich habe sie auch analog und ich habe sie auch echt digital und zugegeben, ich lese auf keinem iPad, also damit bin ich eh schon mal raus, aber... Ja, es war jetzt eher Interesse.
Ein Paar, heißt das eher so alle 50 Seiten oder nur 3 Fotos?
Sagen wir mal so alle 20, 30.
Na dann, mal schauen. Vielleicht klicke ich mir noch eins, dann liest die Große vielleicht doch noch. In der letzten Woche habe ich ja von der Sony ZV-1 gesprochen, der neuen kommenden Vlogging-Kamera. Die ist jetzt draußen. Hat ein paar coole Funktionen, aber die Punkte, die ich letztes Mal angemerkt habe, sind leider halt immer noch. USB-C ist nicht mit an Bord. Schade. Aber schon cool, wie schnell und vor allem, wenn man so Produktvideos macht, kann man jetzt endlich auch das Face-Tracking wegnehmen und es zeigt das Produkt, was man gerade vorne in die Kamera hält, scharf und dann schnell wieder zurück aufs Gesicht. Unglaublich, wie schnell die Kamera ist. Ha, ja, Spielzeug. Jan, in Deutschland gibt es eine offizielle Statistik, und somit wären wir in unseren Kurzthemen zu Messenger-Nutzung.
Alles Facebook. Die Kurzfassung, die traurige.
Alles Facebook, schon erschreckend. Wir wussten es ja alle irgendwie. Ich meine, von WhatsApp kommt selten einer los, wenn er nicht einen radikalen Schnitt macht. Instagram, Facebook, Messenger und WhatsApp sind die großen Abräume.
96% aller Nutzer nutzen WhatsApp, über 40% nutzen Facebook Messenger, immer noch 30% Instagram, finde ich extrem krass. Nicht mal ganz 20 Skype, über 10% noch Snapchat, 10% noch Telegram und danach kommt erst FaceTime mit 9 und iMessage mit 8. Lieber Apple, this is going to you. Ihr solltet euch mal echt überlegen, was ihr mit eurem Messenger macht, weil der hebt nicht ab, was einen simplen Grund hat. Das Ding ist nicht Multiplattform und dementsprechend für den Hugo. Meine Meinung.
Man kann ja damit auch am Computer SMS schreiben, also am Mac und auf dem iPad, wenn man keine SIM-Karte drin hat. Ich nutze den gern, nach wie vor. Die Frage ist halt, kennen die meisten Leute heutzutage das noch unter dem Wort iMessage? Weil starten tut man ja Nachrichten und nicht iMessage auf dem Mac und auch auf dem Telefon.
Die
Frage ist natürlich, was wurde hier gefragt?
Ja, ich glaube schon, dass das gestützt gefragt wurde.
Meinst du, dass man da voll konzentriert bei all den, keine Ahnung, wie viele Menschen
da befragt wurden? 1858, ja, bin ich mir relativ sicher, dass das vernünftig gefragt wurde. Also Umfragen mit irgendwie 1200 Leuten in person habe ich mit meiner Firma schon durchgeführt. Das kriegt man hin, das sind jetzt nur 600 mehr und das ist irgendwie eine offizielle Länderstatistik. Von daher doch, da gibt es genug Umfrageinstitute, die dich dann ernsthaft anrufen und dir das erklären. Und das sind nicht viele Fragen, ja. Also.
Im Verhältnis zu Amerika und der Schweiz, wo ja der Apple-Anteil doch recht höher ist, wie ist das in Deutschland, weißt du das? Der ist ja da nicht so groß, oder? Der iPhone-Anteil.
Marktanteil von Apple in Deutschland?
Genau, ja, ja, ja.
Ich habe es neulich irgendwann mal recherchiert, da waren es irgendwie 20%. Ich schaue gerade, März 2020, 21,3.
Ist ja aber dennoch dann nicht schlecht, wenn er nur... Ich meine, die Chance, dass Sie bei den 1800 Anrufen iPhone-Nutzer erwischt haben, ist ja relativ gering.
Nee, das ist, damit es repräsentativ ist, musst du absichtlich eine repräsentative Gruppe haben. Also 20% der Leute müssen ein iPhone gehabt haben.
Müssen das gehabt haben, ja.
Jo. Die haben ja Karteien und wissen, wer was hat und rufen dann entsprechend die Leute an, die sie brauchen, auch für die Altersgruppen und sowas, weil eben repräsentativ heißt ja, wenn du es so machst, dass deine Zielgruppe genau einen Markt repräsentieren muss, das heißt eine gewisse Altersverteilung, die den echten Markt hat, eine Betriebssystemverteilung, die der echte Markt hat und so weiter und so weiter. Ich meine, da kannst du natürlich auch all die anrufen, wo du in deiner Kartei drinstehen hast, die verwenden kein Social Media, dann wirst du halt auch keine Antworten für Facebook kriegen, wenn dann war es halt falsch. Ne?
Glaub keine Statistik, die du nicht selber gefälscht hast oder in die richtige Richtung gelegt hast. Ja. Ich nehme ganz, ganz stark an, dass das bei euch in Österreich nicht anders rausgekommen wäre und bei uns in der Schweiz auch nicht. Gehe ich da richtig in den Rahmen?
Ne, die Dominanz von Facebook, glaube ich, ist schon sehr stark, klar. Also, was den Rest betrifft, keine Ahnung. Also, dass Snapchat so weit oben ist, wundert mich. Telegram ist sicher nicht so hoch oben. Ich bin mir sicher, in der Schweiz ist Threema höher oben, weil lokal. Telegram ist relativ hoch oben, weil mehr oder minder deutschlokal. Ne? Österreich würde ich jetzt fast tippen, dass zumindest ein Signal stärker reiht als Threema. Das ist in Deutschland auch nicht so. Telegram weiß ich nicht, ist hier in meinem lokalen Netz sehr wenig verbreitet. Ich bin aber halt auch nicht repräsentativ.
Das haben wir ja immer wieder mal, dass wir nicht repräsentativ sind. Was mir in letzter Zeit vielfach gelungen ist, sind Gruppen von WhatsApp wegzubekommen in genau eben Telegram rein. Und das in technikaffinen, aber auch nicht technikaffinen Dingen. Aktuell bin ich da bei der Schule dran, dass das da endlich auch klappt, dass man da mal auf vernünftige Messenger setzt. Was mir aber am besten gefallen hat an der Statistik ist, dass 43% der 75-jährigen und älteren Personen noch Messenger nutzen.
Ja, ich glaube, nach Corona jetzt wird das noch höher geworden sein.
Ich gehe aber schwer davon aus, dass die noch vor Corona durchgeführt wurde. Oder denkst du, dass es aktuell ist? Nee, das braucht ja ein Weile, bis man das kann. Aber es ist schön zu sehen, dass auch ältere Personen.
Semester.
Ja, Semester, das war das Wort, genau. Auf moderne Kommunikation setzen.
Ja, ich glaube, jetzt wird es eben noch deutlich in Höhe gegangen sein, weil de facto sind das auch die Dinge, wo du Video telefonieren kannst, das heißt, deine Enkel sehen kannst.
Das war bei uns genauso. Wir haben der Schwiegermutter ihr Windows Phone beerdigt und ihr endlich jetzt das iPhone aufquatschen können, damit wirklich auch die Kinder von ihren iPads mit ihr Kommunikation treten können.
Was glaubst du, wie viele iPhone SE jetzt an ältere Leute gegangen sind von ihren Kindern und Enkelkindern?
Oh ja, das war definitiv nicht der falsche Zeitpunkt, wo das SE rausgekommen ist, ja.
Gerade so für Dritte unter Anführungsstrichen, die jetzt nicht tech-begeistert sind, irgendwie so ein 500-Euro-Ding kriegst du ihnen eingeredet oder kaufst halt selber oder whatever.
Wie ist das bei, ist ja immer schwierig, diese Zahlen von Analysten. Weiß man schon in einigermaßen, wie sich das SE verkauft? Ist das immer gut verfügbar oder?
Nein, keine Zahlen. Es ist gut verfügbar, aber das heißt ja nichts.
Genau, da weiß man nie, was für Mengen da rausgehen.
Dadurch, dass es in Indien viel produziert worden ist, konnten sie natürlich vor Corona auch stärker vorproduzieren. Ja, schwierig.
Spotify. Die haben endlich was geknackt, was den Planet Kai freuen wird. Unter anderem die 10.000 Liedergrenze für eine Library. Was hat es damit auf sich?
Frag mich nicht, erklär es mir. Ich habe das gestern überall gelesen und habe keine Ahnung, was die Leute meinen.
Wenn du Songs bei dir lokal auf das Gerät lädst, weil du Musik auch im Bus, Zug und so weiter hören möchtest, war bis jetzt die Grenze bei 10.000 Songs. Und da haben sie Schluss gemacht. Die war früher mal deutlich tiefer noch, bei 3.000 hatte ich gedacht, irgendwas. Die haben sie jetzt aufgehoben. Also man kann jetzt unter anderem auch Playlists, die länger sind, damit befüllen.
Also 10.000 Songs auf dem Gerät.
Auf dem eigenen Gerät, genau.
Okay, das heißt, warum eigentlich hat es keinen Sinn, weil DRM kann mehr, jedes DRM kann mehr, diese Spotify Fairplay-Implementation hätte auch mehr können, einfach nur, weil sie keinen Bock drauf haben. Okay, verstehe. Wer braucht 10.000 Songs lokal?
Weil sie von der Musikindustrie dazu überredet wurden, freundlich gesagt, wahrscheinlich.
Ja, maybe, aber dann hätte es auch.
Ja, oder eben halt Spotify da einen anderen Knackpunkt. Apple hat ja seine Zahl schon länger hochgeschraubt damals, schon ganz, ganz, ganz früh. Wer das braucht? Leute, die gerne oder gezwungenermaßen offline leben.
Ich würde sagen, das irgendwo, ist für irgendwie. Entwicklungsländer, die kein Internet haben. Liebe Grüße nach Deutschland, Entschuldigung, ich meine es nicht so.
Wir meinen sowas jeweils nicht böse, aber es ist tragisch, genau.
Nee, es ist halt leider Wahrheit, weil, weißt, ich habe halt unlimitiert Traffic und zu einem normalen Preis und zu einem Preis, der halt irgendwie ein Viertel von dem ist, was in Deutschland ist. Es interessiert mich nicht, wie viel ich offline speichern kann. Und jeder, der mir jetzt mit Ausland kommt, ja, ich weiß, aber da bin ich nicht ein Leben lang und brauche dort mehr als 10.000 Lieder. Also ich habe schon auch offline verfügbare Listen. Ja, stimmt schon, aber die müssen jetzt nicht über 10.000 sein.
Die reichen dann halt einfach für die Zeit. Ansonsten hat man den Podcatcher voll und vielleicht noch das ein oder andere Filmchen oder Serie-Staffel dann lokal, wenn man in solchen Entwicklungsländer geht, auf das Gerät runtergeladen.
Nee, ich verstehe schon die Meldung, dass die grundsätzlich interessant ist, aber irgendwie klang das gestern so wie, okay, Spotify ist jetzt ähnlich wie geschnitten Brot. Das ist ein Problem, das vielleicht nicht mal ein Prozent der Leute hat.
Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es höher als 1% ist, genau, wenn es die überhaupt ankratzt, ja.
Aufruf an unsere Hörer, @finnerill ist mein Twitter-Handle, schreibt mir, wenn ihr endlich froh seid, dass es über 10.000 Songs
setzt ihr nicht GeekTok?
Einen kenne ich schon, laut deiner Aussage. Alle anderen, schreibt mir. Ich weiß, wie viele Hörer wir haben, dann kann ich eine Prozentzahl rausrechnen.
Es wäre wirklich spannend, der genannte Hörer hat sich ja wieder zurückbewegt in Richtung Spotify, ist aber jetzt, glaube ich, aktuell wieder am Überlegen, wieder zurückzugehen. Genau, lieben Gruß an der Stelle. Netzausfälle. Wir haben hier, wir haben vorher gerade davon gehabt, gutes Netz bei uns, aber in letzter Zeit ein bisschen Pech gehabt, was unser großer Provider anbelangt. Der hatte immer wieder mal Ausfälle. Gestern hat es das erste Mal mich selber auch betroffen, oder habe ich es bemerkt zumindest. Als die Kinder in die Schule mussten, wollte ich meine Frau erreichen können, um bei ihr was nachzufragen, und habe sie einfach nicht erwischt. Ich dachte zuerst, dass Telefon irgendeine Macke hat, neu gebootet, dann auf Twitter nachgeschaut und dann wusste ich, ja, Swisscom war wieder mal down für ganze 3 Stunden. Man hat auf eine neue Plattform gewechselt und beim Migrieren ging etwas ziemlich schief. Ziemlich unschön sowas.
Passiert.
Kann passieren, genau. Nur ist es dieses Jahr schon zum vierten Mal passiert. Deshalb nicht ganz so toll. Corona-Apps. Seit wann kam das Update für 13.5 raus, iOS 13.5?
Letzte Woche Mittwoch.
Letzte Woche ziemlich um den Podcast rum.
Direkt während der Sendung.
Da kam ja die Schnittstelle bei iOS, aber auch auf der Google-Seite für die Corona-Analyse, also sprich die hilf mir ganz kurz, Freigabe für, Reden.
Ja, diese Bluetooth-API, die halt, also Covid-19-Tracking nennst, ich sehe es meistens. Da noch eine kleine Ergänzung dazu, weil ich das auch gefragt wurde auf Twitter von Hörern, glaube ich. Wieso gab es kein Android-Update? Weil es nicht notwendig ist. Das ist über die Google Play Services und das Google Play Services Update rein separat.
Das
darum war es wurscht, das wurde über das Play Service Update verteilt. Gott sei Dank braucht man kein Android Update, weil sonst hätten wir es in Monaten nicht aufgrund der schwierigen Update-Situation bei Android, weil die ja nicht direkt
schon. Du bist freundlich, können. Monaten, gewissen, ja, gewissen Modellen Jahren, ja, und gar nie.
Viele gar nicht, ja. Ja, ja.
Man muss aber dennoch von Zeit zu Zeit, also das wird einem je nach Android-Smartphone-Modell als Push-Meldung geschickt, oder man muss in den Play Store oben links auf den Hamburger-Menü drücken und dann meine Apps, glaube ich, und dann kommt da die Updates für die Apps und eben auch für die Play-Services. Also das sollte man gelegentlich mal checken, und da ist eben auch das darunter gewesen. Und da ist, ich weiß nicht, wie schaut das bei euch, Österreich und in Deutschland, weißt du das? Habt ihr schon Apps?
Es schrauben alle. Keiner hat eine.
In der Schweiz wurde sie ja angesagt auf Mitte Juni, und ich glaube in Deutschland auch Juni, sowas in dem Stil.
Es gibt in Deutschland schon eine schlechte Implementation. Die ist datenschutztechnisch schlecht.
Gar nicht gut. Eine Beta oder eine Finale?
Bereits, ich glaube eine offene Beta oder so. Donnerstag gab es die erste Implementation, wo alle dagegen angerannt sind, weil das, was du jetzt tust, musst du sauber machen, weil wenn du jetzt mit Datenschutzschmarrn kommst, verkretzt du dir alle Leute.
Da bekommst du nachher die Masse nicht drauf, und die Masse braucht es, genau.
Naja, und vor allem kriegst du auch nicht nachher dann mit einer sauberen Lösung die Masse. Das heißt, jetzt ist echt die Direktive an alle: vernünftig machen, und wer es als erster macht, lass das den Staat machen, und die bitte hoffentlich vernünftig, weil sonst verwendest du einfach kein Mensch.
Genau, weil dann geht es durch alle Medien und nicht nur durch Tech-Medien, sondern auch durch die normalen Mainstream-Medien, und dann hast du verloren, wenn da was falsch geht. Bei uns in der Schweiz ist seit Montag die Möglichkeit für Mediziner und Militär und so weiter Personal, das Ganze in der Beta zu testen. Der Link und die Möglichkeit bei iOS ist über Testflight, bei Android ist direkt im App Store, also im Play Store. Die Links gingen in die Masse, und deshalb kann sich mittlerweile die App jeder installieren. Ich habe das getan, ein paar Kollegen, die ich kenne, auch.
Moment, sorry, Testflight sagst du?
Testflight, ja.
10.000 Leute Limit.
Ist limitiert auf 10.000. Auf iOS-Seite, auf der Android-Seite haben es laut diesem ominösen Counter beim Play Store schon 100.000 Downloads generiert worden.
Ja, Play Store kann sein, klar, die ist unlimitiert, aber iOS ist mit 10.000 limitiert.
Genau, weil die Testflight, die schnellsten sind die geschwindsten. Wer es jetzt noch möchte, muss schnell sein, ansonsten sind die wahrscheinlich weg. Genau, aber eben, bei uns ist die Beta-Version, die Finale kommt Mitte nächsten Monats, frühestens, wenn sie dann durch sind. Wir haben ja in den letzten Wochen immer wieder mal über neue Messenger.
Sorry, ich glaube, ich habe das nie erzählt, gell? Ich hole noch kurz was nach. Ich werde mich auch in Zukunft zu diesen Themen nicht besonders viel äußern, da ich an der österreichischen Lösung beteiligt bin. Und war.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass du es nicht im Podcast erzählt hast, wenn schon denn schon in der Pre- oder Aftershow.
Ich kann es ja offen sagen, ist egal. Ich habe direkt und indirekt mit der Lösung zu tun. Dementsprechend kommentiere ich auch keine anderen Lösungen. Ich sage nur Fakten, nämlich A zum Beispiel, es gibt noch keine vernünftige Implementation, außer eine schlechte private deutsche. Und irgendwie äußern und generell zu dem ganzen Thema will ich nicht, kann ich nicht und darf ich auch nicht. Das ist wurscht. Außer halt die Bitte an alle, das jetzt vernünftig und sauber zu machen, weil ich glaube, das ist halt einfach extrem wichtig.
Das eine, und dann die Bitte und die Hoffnung an alle, dass das möglichst viele installieren und auch aktiv nutzen.
Ja, ich bin mittlerweile...
Man kann niemanden zwingen, aber...
Ja, also Zwang war in Österreich ein Thema, da wurde ich dann auch politisch aktiv. Das finde ich die aller schlimmste Lösung, das darf nicht sein. Das ist eine Menschenrechtsverletzung, das geht so nicht, auch wenn es verfassungstechnisch erlaubt wäre. Und alles andere bin ich jetzt auch schon vorsichtig, irgendwie zu sagen, Leute sollen es tun, weil dann kommen auch wieder alle mit Freiheitsrechten. Ja, es sind Freiheitsrechte, es muss sich jeder selber abwägen, es muss jeder selbst den Datenschutz lesen, es muss jeder selbst sich damit draufpacken, ob das irgendwie verwendbar ist oder nicht. Mittlerweile sind in vielen Ländern diese Softwares geauditet von Leuten, die Ahnung haben. Weiß ich was, in Österreich war es ja Neub und Epicenter Works, also der Typ, der Lominger Thomas, der bei Deutschland und Netzneutralität ganz stark beispielt. Und Neub ist ja Marc Schrems, der Typ, der Facebook verkackt hat. Also ich glaube, die sind in der öffentlichen Meinung ja durchaus bekannte, angesehene Menschen. Wenn die zum Thema Datenschutz was sagen, einfach anschauen, lesen, selbst bewerten, hilft nichts. Ja. Ich werde auch nicht empfehlen, den Leuten sich zu installieren.
Wirst du nicht?
Nein, weil sofort dann wieder jeder kommt mit, du zwingst sie oder du willst sie dazu überreden, irgendwie Datenschutzschmarrn aufzugeben. Ja, das muss jeder selber entscheiden.
Ja. Das sowieso. Ich sage ja nur, überlegt es euch zu installieren. Ich finde es definitiv nicht verkehrt. Muss aber jeder selber schlussendlich entscheiden.
Jetzt mal auch eine politisch unkorrekte Aussage. Entschuldigung, ich komme nicht umhin. Wer WhatsApp nutzt, und das sind irgendwie 98% aller Leute, braucht sich echt keine Gedanken mehr machen.
Weil da die Daten fremd sind und hier, wenn das sauber gemacht ist, auf meinem eigenen Gerät, genau.
Ja.
Ich würde sagen, mit dem belassen wir es, oder?
Ja, jetzt mit dieser API, das Ding wechselt alle 15 Minuten zufällig seine ID. Ja, von daher, grüß Gott.
Und zumindest ein Kollege von mir hat nach 1,5 Tagen schon mal ein paar, 2, 3 Screenshots gemacht in der Android-Version. Säuft interessanterweise extrem wenig Akku für das, was man es gedacht hätte. Und es ist bei mir die erste App der
Hintergrundaktualisierung. Bitte. Was soll denn die Diskussion?
Weil der natürlich immer schaut. Hansli ist der. Petra ist die. Ich bewege mich einen Meter. Jetzt ist die Begritte da.
Nee. Also Polen, ja,
das ist die große Meinung.
Sehr, sehr, sehr selten, erstens. Ja. Zweitens, tracken tut er natürlich, aber das macht er mit Bluetooth Low Energy. Das heißt Low Energy, übersetzt wenig Energie. Dieser Quatsch mit, ich schalte auf meinem iPhone Bluetooth aus, weil dann brauche ich weniger Akku, das ist vorbei.
Das heißt, das war früher bei den Nokias so, ja.
Ja, das war auch schon noch so bis iPhone 4 oder 5 so, ja. Das muss man schon auch noch sagen. Also man hat schon
gemerkt, Bluetooth 3.
Ja, also circa.
Genau. Mhm.
Aber seitdem wir mit BLE unterwegs sind und der ja echt nur auf dem Standard-BLE-Ding herumfunkt, weil er der wirklich nur Proximity und ID liest, ist das echt voll wurscht. Das ist dann jetzt, wo ich sage, ja, aber wenn ich mein Bluetooth-Headset verwende, dann geht schon mehr Strom weg. Ja, das ist ein anderes Protokoll. Das ist wirklich basische Implementation von Bluetooth, geht über BLE und zwar ausschließlich. Sollen es 2% sein, wenn es viel ist von deinem Akku, ja? 1000 Rosen. Also es gibt echt nicht viel Ausreden, außer irgendwie Aluhut, das ist zu akzeptieren, das tue ich auch und viel Spaß.
Genau, eben, da müssen wir uns auf keine Diskussion einlassen, das darf dann jeder selber machen, wie er will. Jeder selber machen haben wir auch immer wieder mal gehabt mit Videomeeting-Lösungen. Jetzt kommt die nächste daher, den Brave-Browser kennst du sicherlich.
Ich verwende ihn seit 3 Monaten ausschließlich.
Ausschließlich? Ich gelegentlich. Ganz eine coole Geschichte. Die haben jetzt auch ihren eigenen Videokonferenz-Dings drin, die sie aber aktuell erst in den Staaten testen. Basierend auf der Jitsi-Geschichte ist neben Zoom das, was am stabilsten funktioniert, würde ich mal sagen.
Also heute haben wir es mit monumentalen Aussagen. Ich muss den Martin wieder abschwächen oder ich habe heute irgendwie Diplomatentag, keine Ahnung. Jitsi, wenn sauber implementiert ist, funktioniert gut. Ja. Jitsi-Instanzen kann ja jeder selber bauen. Wenn die Instanz blöd ist, ist es genau. Instabil. Das liegt nicht an Jitsi, das liegt meistens an dem Deppen, der die Instanz gemacht hat. Ich darf das sagen, weil ich habe das für meine Firma gemacht und die war nicht sehr gut. Aber das war meine eigene Dummheit. Darum, okay. Ja, aber insofern, ich meine, Jitsi eine vernünftige und saubere Lösung, ne?
Ich habe es von Profis aufsetzen lassen, da hat es funktioniert. Ich habe mich gar nicht da zuerst ransetzen wollen, das selber zu tun. Funktioniert, ja, ja. Und eben auch in dem Browser drin, warum nicht? Kann man auf jeden Fall machen.
Jo, was mich annervt, ist übrigens, dass der Brave Sync immer noch nicht funktioniert. Zum Beispiel. Also die sollten vielleicht nochmal Sachen tun, die irgendwie wichtig sind.
Habe ich nicht groß gesynkt, ich brauche ihn wirklich nur punktuell, wenn es um sichere Geschichten geht.
Ja, ich verwende mal einen Standardbrowser, weil ist ein Chrome, tut wie ein Chrome, ist Flutter, hat einen Adblocker einbaut, nicht, dass ich es bräuchte, aber wurscht, weil PyHole, aber ja, meine Güte, tun. Also kann man verwenden, wie jeder, der sich das nicht angeschaut hat, soll sich mal anschauen, aber das irgendwie Brave Sync geht seit 5 Monaten nicht mehr und das mit Ansage und jetzt bauen sie irgendwie Jitsi ein. Also Jitsi hat eher einen eigenen Client, weißt du?
Mhm.
Also ich weiß, ich kritisiere jetzt Leute, die was arbeiten, aber ich kritisiere jetzt einfach nur die Priorisierung und sage, sorry Leute, ihr arbeitet am Falschen.
Gäbe es andere Baustellen, die man zuerst fixen müsste. Genau. Ja. Aber das ist leider manchmal so. Die Roadmap passt nicht immer in die richtige Richtung.
Leider.
Und die letzte Neuigkeit bei uns in den Kurzthemen ist eine App, die der Achim und ich immer bei unseren IFA- und MWC-Besuchen nutzen. Nutzt du auch CityMapper?
Nein.
Nicht? Solltest du mal. Ich finde die ja extrem toll und egal in welcher Stadt ich unterwegs bin, wenn es die Unterstützung da gibt, nutze ich es. Und endlich ist jetzt auch das Ganze für die Schweiz erhältlich. Die partizipieren sich nicht an einzelnen Schweizer Städten. Sie haben gleich die ganze Schweiz eingenommen und draufgepappt.
Erklärst mir mal, wozu sie die Mapper?
Weil ich da eingeben kann, ich will von da nach da. Und er mir dann Schritt für Schritt alles zeigt, auch mit Umsteigen, kurzen Push-Nachrichten in der U-Bahn, jetzt müsstest du dann umsteigen und so weiter, fast jeder Schritt ganz genau angezeigt. Also so, wie es weder Google Maps noch Apple Maps noch andere Lösungen können. Okay. Und fremde Dienste mit Einbus bindet Bus, Bahn, Uber ist damit drin, in der Schweiz ist es Tier, Voi und die ganzen Publibike-Geschichten, also Rent-a-Bike-Geschichten sind damit drin. Ja,
okay, also, und wirklich halt. Ich nutze halt Google Maps und bin damit überall gut gefahren und muss nicht darauf warten, dass Städte oder Regionen verfügbar sind, weil in der Regel, also alles, was in Citymapper ist, geht in Google Maps auch, aber halt noch viel mehr. Ich verstehe den Ansatz, ich nutze halt Google Maps.
Habe ich auch. Mittlerweile geht ja das Ganze offline bei Google Maps auch besser. Ging ja lange nicht, vor allem auch, wenn man dann eine Route gestartet hat. Hier geht schon seit Jahren alles und immer offline. Und das ist extrem praktisch, wie ich finde. Muss man mal ausprobieren. Funktioniert richtig gut.
Sieht man aber.
Und dann würde ich sagen, gehen wir über in die Amazon-Ecke. Und da gibt es einen Dienst, der eingestellt wird. Da muss du mir dazu sagen, weil ich ja kein Amazon-Mensch bin. Pantry, was ist das?
Ein Lebensmittelversand-Ding größtenteils. Du hast quasi so eine Box und bei jedem Produkt, das du hinzufügst, ist halt irgendwie deine Box dann so x Prozent voll, bis deine Box voll ist. Kannst du da Zeugs reinstopfen, zahlst nur einmal Versand und kriegst halt irgendwie Lebensmittel zugesendet. Lebensmittel stimmt nicht ganz, auch so typische Hygieneartikel oder so ein Krimskrams. Ja. Dafür sind sie teilweise deutlich billiger.
Ist das das, was Anfang letzten Jahres erst nach Deutschland gekommen ist? Mm-mm. Oder verwechsel ich da was? Ja.
Also ich glaube, Pantry gab es schon länger. Ich habe Pantry-Bestellungen schon vor 2-3 Jahren auf jeden Fall gemacht. Was natürlich dagegen läuft so ein bisschen, ist zu gewissen Grad das normale Angebot und auch das Angebot an Sparabos. Ich habe zum Beispiel lange meine Rasierer per Pantry bestellt. Irgendwie so eine ganze Box voll, da ging schon ganz schön viel rein. Und mittlerweile ist halt das Spar-Abo das günstigste. Und dann kamen halt diese geilen Dash-Buttons und dann war es noch leichter und die sind jetzt wieder weg. Dann mache ich es halt per Spar-Abo alle halbe Jahr. Weiß nicht. Also irgendwie die Angebote überlagern sich sehr stark. Bei Pantry ist genauso. Die große Frage ist, was sie jetzt wo, wie, wo, was hinpacken. Das heißt, über das Ende von Pantry weine ich es noch nicht. Da wird halt vor allem davon abhängen, was sie wo hinstecken am Ende quasi des Tages, ja.
Wie du dann das, was du gewohnt bist, weiterhin bekommst, aber auf mit anderen Möglichkeiten.
Kann sein, muss nicht, weiß ich nicht. Ich meine, die bauen auch gerade überall Lager wie die Doofen. Ich meine, in Wien gerade überhaupt wie die wirklich Doofen.
Genau, das hast du gesagt, ein drittes mittlerweile, oder?
Ich glaube sogar ein viertes mittlerweile. Die umkreisen gerade Wien total und übernehmen jetzt überall die Auslieferung selbst. Falls ihr den Leuten während der Aufnahme hört, übrigens war das der Amazon-Bote, weil die kommen immer sehr spät am Abend, was ich an und für sich angenehm finde.
Weil du dann daheim bist, oder deine Frau zumindest?
Weil ich normalerweise zumindest daheim bin, ja. Jetzt mit Corona geht es natürlich uns tags auch ganz gut, aber ansonsten liefern die zuverlässig und alle anderen halt zuverlässig, während ich arbeiten bin. Ja. Irgendwie so ab 19, 20 Uhr bin ich in der Regel zu Hause. Ja.
Ist das bei euch ein großes Problem mit regionalen Online-Händlern auch, oder?
Wie mein?
Eben, dass das Amazon so stark ausbaut bei euch in Wien jetzt. Gefährdet das Bestehende oder habt ihr da, ist es ähnlich wie in Deutschland, wo ja alles ein bisschen schwieriger ist, keiner richtig in die Puschen kommt?
Ich weiß nicht, warum der Ausbau von Amazon was ändern sollte, weil das Einzige, was sich ändert, ist ja nur, dass sie jetzt liefern und nicht mehr die Post.
Da geht es nur um die Endverteilung schlussendlich, ja. Aber gut, ich meine, wenn das ja näher ist, dann beim Kunden vor, kam ja das teilweise aus deutschen Verteilhäusern, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, es kommt jetzt alles extrem schnell. Ja. Also jetzt gerade,
wo genau, Corona das meine ich. Ist das jetzt geht,
ich bestelle extrem viel jetzt und bekomme es am Tag drauf. Ich kriege jetzt alles irgendwie quasi per Next Day. Das ist schon durchaus sexy. Ja. Aber auch vorher, ob jetzt 2 Tage, 3 Tage, 1 Tag, ey, ist zumindest mir egal.
Das sagst du dann, wenn du wie ich das Privileg verlierst. Das hatten wir ja immer. Ich konnte bei Brack bis 5 bestellen und hatte es am nächsten Tag bei der Steg-PC bis 9 Uhr am Abend und hatte es am nächsten Tag. Wenn du das mal eben nicht mehr hast, wie in den Corona-Zeiten, ich habe ja mal darüber gesprochen vor ein paar Folgen, das hat sich mittlerweile wieder beruhigt. Das meiste kommt wieder am nächsten Tag. Aber wenn du das mal nicht mehr hast, du vermisst das extrem. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier.
Du, ich war jetzt lange Zeit gewohnt, dass ich 2-3 Tage brauche. Corona waren es jetzt 7 Tage. Jetzt ist es wieder Next Day. Also jetzt ist es erstmalig Next Day. Und ich sage es dir ehrlich, es ist mir tatsächlich als Kunde völlig wurscht. Mhm. Also es sei denn, ich brauche mal wirklich irgendwie was mega dringend, aber dann ist es meistens so oder so, so extrem dringend, dass ich auch nicht am nächsten Tag warten mag. Wenn man jetzt irgendwie in mein Bildschirmkabel eingeht und ich nicht arbeiten kann, dann muss ich sowieso aufstehen und mal eins kaufen oder habe halt einfach 3 auf Lager an so kritischen Infrastrukturmist.
Ja. Ja, wir bestellen halt nicht so Dinge, die längerfristig sind. Es sind wirklich halt Gadgets, die ich eine Idee habe, möchte ich morgen umsetzen und dann bin ich natürlich schon froh, wenn es morgen da ist und nicht noch ein paar Tage länger dauert. Das hat schon recht ausgebremst. Aber ja, Corona hat ja aktuell ein bisschen Pause, irgendwie, scheint es zumindest. Bevor ich wieder so eine Aussage mache.
Zeitpunkt der Aufnahme, 27. Mai.
Genau, genau.
Wenn die Folge in 10 Jahren wer hört und nur mehr die Hälfte der Menschen mit Corona lebt, dann wird sie sich fragen, warum. Nein, Spaß jetzt aber.
Ich sage jetzt nicht dazu, weil sonst...
Nee, keiner weiß, ob eine zweite Welle kommt. Das kann man, glaube ich, so sagen, wie es ist, ja. Von daher, die erste ebbt gerade ab, ja.
Ich bin ja der Mensch, der einen riesen Schiss von der zweiten Welle hat, weil ich glaube, dass die kommen wird. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Du hast hier nicht den Technik-Podcast. Google-Ecke. Da haben wir den Visual Voicemail. Kennst du? Im Vorgespräch gemerkt, du nutzt es nicht viel. Weshalb nicht?
Ja, ich kenne es vom iPhone Anfangszeiten und es ist mir völlig wurscht, ja.
Nimmst du alle Telefone an oder spricht bei dir niemand auf die Combox, auf den Anruf beantworten?
Nee, ich habe tatsächlich meine Leute relativ brav erzogen. Ich dulde keine Sprachnachrichten.
Gut, spannend.
Ich rufe sowieso zurück. Wenn ich jemanden nicht erreicht habe, rufe ich so oder so zurück, weil Sprachnachrichten sind einseitig und einseitig ist Quatsch. Ich sage immer allen, Leute, entweder ich rufe zurück und ihr braucht zwar noch nicht drauf sprechen, weil diese Deppen hast du ja auch oft, die einfach drauf sprechen. Hey, rufe ich wieder zurück. Und ich sag, Alter, und darf ich jetzt meine Mailbox anrufen? Sensationell, das hätte ich sowieso gemacht und das macht hoffentlich jeder Mensch. Ja? Und ansonsten finde ich es zu einseitig und zu bescheuert. Ich mag das Konzept Sprachnachrichten nicht. Schreib mal ein Mail, weil dann kann er darauf antworten oder schick mal einen Termin oder ich rufe sowieso zurück. Dementsprechend, nee, ich habe tatsächlich, sollen es 3 oder 4 Sprachnachrichten im Monat sein, ist viel.
Das finde ich extrem spannend. Das sind wir total unterschiedlich. Ich habe es früher gehasst, die Combox, in der Schweiz heißt das Teil Combox, also den Anrufbeantworter, wo man dann anrufen musste und dann wählen sie 1 für die nächste, 5 zum Löschen und keine Ahnung, was man da alles drücken musste und das alles nur der Reihenfolge abhören konnte, bis anhin auch auf jedem Android nach wie vor so doof. Dafür habe ich das iPhone geliebt, seit es gibt, mit dieser eben Voicemail, wo das Ganze aufs Gerät kommt und ich dann die einzelne Audiodatei quasi abspielen konnte, wenn ich mag. Ich mag es auch nicht, wenn mir jemand mein WhatsApp, mein Telegram, mein iMessage mit Sprachnachrichten vollballert, aber im Bereich Telefon liebe ich das. Ich sage jedem, derjenige, der mir auf die Combox spricht, der bekommt eine Antwort. Bei allen anderen kann ich für nichts garantieren, weil ich einfach nicht überall nachkomme mit all den Anrufen, die in den Tag so reingehen.
Naja, ich sage einfach immer allen, ich höre meine Combox nicht ab.
Finde ich ganz, ganz spannend.
Also zwei, ich tue es zwar, total. Aber also ich sehe meistens, ach Gott.
Was hat er nicht okay. Öffentlich gesagt?
Dann höre ich zuerst die ab, dann rufe ich denjenigen zurück, sage, du hast angerufen. Ja, ich habe dich auf die Sprachbox gequatscht und dann mache ich halt immer den feigen Weg und sage, ach so, sorry, das höre ich nicht. Ich höre die nie ab, aber jetzt sind wir eh dran, magst du mir nicht erzählen. So, weil dann kann ich wenigstens auch was drauf sagen. Weil es gibt ja Leute, die quatschen in irgendwie 5-minütige Opern auf deine Combox und ab Minute 2 willst du eigentlich schreien, widersprechen oder denkst du, ey, ich kann jetzt abbrechen, weil der trifft irgendwie 17 Annahmen hintereinander, die alle schon falsch waren, das hat keinen Sinn. Also
gut, wenn ich so ein lange, das geht ja zum Glück bei Visual Voice Mail, geht die Länge, beim Anrufbeantworter ist das immer begrenzt auf eine gewisse Zeit, da mache ich den einfach, sobald jemand mich anruft und so ein Thema oder was nennt und ich denke, da muss ich intervenieren, dann rufe ich zurück. dann höre ich nicht mehr weiter. Und dann soll er mir es nochmals erzählen. Aber mir geht es wirklich einfach zum Sortieren. Ist es ein Anruf, der wirklich was wollte? Weil dann hinterlässt er mir etwas und ich kann mit ihm dann in Kontakt treten, sobald es passt. Oder war es einfach ein Anruf, weil er mir irgendwie eine Heckenschere oder weiß ich was verkaufen wollte oder eine Krankenkassen andrehen. Das Gleiche habe ich bei meiner Firmennummer, die geht direkt bei der Fritzbox auf einen Anrufbeantworter und da bekomme ich das Ganze dann als Mail zugestellt. Da ist es noch viel verrückter, was da alles für Telefone reinkommen, die man nicht möchte. Hashtag die fehlende Sekretärin. Worauf wollte ich hinaus? Visual Voicemail gibt es in der Schweiz jetzt für, zumindest bei der Swisscom, für diverse Android-Modelle. Einige Samsung-Modelle, ein paar Nokias, also einige Nokias, ein HTC, ein paar Cats und ein paar Sony-Modelle können, wenn man mag, das jetzt aktivieren. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen für diejenigen, die es nutzen. Es wäre auch mal eine spannende Umfrage. Wer nutzt noch Anrufbeantworter? Ist der Jan noch da oder habe ich ihn an die Wand gegeben?
Nein, da.
Er ist noch da, gut. Was haben wir noch in der Google-Ecke? Strandhog, spreche ich das richtig aus?
Keine Ahnung, Strandmaulwurf heißt es übersetzt offenbar. Insofern ja. Groundhog ist der Maulwurf, Strandhog ist dann der Sand, also der Strandmaulwurf. Okay, was auch immer, ja.
Was auch immer das ist, genau. Gab es im letzten Jahr schon, es war eine kleine Sicherheitslücke im letzten Jahr, im 2019. In der Version 2.0 ist eine ziemlich unschöne, Sicherheitslücke. Wir sprechen ja immer wieder mal davon, dass diese Sicherheitslücken, über die wir berichten oder die bei uns auftauchen, vielfach rein theoretischer Natur sind und vielfach sehr viele Voraussetzungen erfüllt werden müssen, dass man da davon betroffen sein kann. Hier ist so, dass die böse App, die da quasi kommt, sich unter anderem als eine andere App, der man vertraut, sich quasi über die App drüberlegt und dann auf die ganzen Dinge zugreift, die man nicht gerne hätte. Also wir sagen ja immer, man soll nicht einfach bei neuen Apps GPS und Telefonbuch und so weiter aktivieren. Das muss man hier nicht mal. Die legen sich über andere Apps drüber. Und das ist ziemlich hässlich. Das Schöne daran, da kommen wir wieder am Anfang von der Sendung, Google hat angekündigt, dass noch in diesem Monat ein Update kommt bei den Sicherheits-Updates. Die weniger schöne Nachricht daran ist, die werden zwar fleißig verteilt, aber die erreichen leider nach wie vor nicht die Masse an Android-Nutzern. Und da wird es dann hässlich. Ich habe fertig.
Sehr schön. Ich wiederhole meinen Spruch von vorher nicht. Was zur Prüche?
Erzählen Sie.
Android ist eine Sicherheitslücke, sagte ich vorher spaßeshalber, und wir werden drauf kommen, dass wir die Woche wesentlich mehr von Apples Sicherheitslücken berichten müssen und dürfen.
Wir kommen nämlich jetzt in die Apple-Ecke und beginnen gleich mit einer Sicherheitslücke. Apple Mail.
Schick, mit der behobenen oder mit der neuen?
Wir beginnen zuerst mal Löcher zu flicken, bevor wir neue einpflegen, lieber Jan.
Ja, das schauen wir mal. Das haben sie eben nicht, aber passt, mach mal.
Ich bin da gar nicht allzu groß im Thema. Ich hatte gehofft, dass das Mail-Problem jetzt gefixt ist. Wir hatten ja schon ein, zwei Mal davon gesprochen. Apple Mail sollte man aktuell nicht verwenden. Du und der Achim tut das ja sowieso nicht.
Nicht mal am Gerät haben.
Und sogar eben ganz weglöschen, sondern nicht einfach nur nicht öffnen, sondern ganz löschen. Autsch. Mhm. Man hatte gehofft, dass das in 13.5 mit drin ist. Ist es anscheinend nicht. Oder doch? Oder wie jetzt?
Ist es nicht.
Eben, ich frage, ist es nicht oder ist
es? Ich habe es nicht genau recherchiert. Anscheinend schaut es schon so aus, oder? Ja.
Also ich habe nur an zwei Stellen gelesen, dass es drin ist. Habe dann gehofft, dass du mehr davon weißt. Habe dich heute Mittag angeschrieben. Aber was ist dann jetzt neu gekommen?
Ich habe gerade nachgelesen in den Developer Notes. Ja, es ist behoben. 13.5 behebt den Mailbug und macOS 15.5, was heute in der Nacht, das kam auch.
Der Mac war nicht betroffen,
der
oder?
Mac war insofern nicht betroffen, aber teilweise Teil des Chain of Insecurity quasi. Das heißt doch, er war nicht betroffen, aber er konnte dir dein iOS quasi mitschießen.
verteilen.
Ja, wegen der Syncing-Geschichte nämlich. Also schlauerweise hat man es runtergeschmissen, weil er das Ding sonst auf den iPhone den Schmaden wieder durch die Hintertür wieder hineinsynkt. Ja.
Mhm.
Bluetooth-Fehler gab es auch einen relativ eklatanten, der ist jetzt auch weg. Jo, that's it.
Was heißt Bluetooth-Fehler? Was war da genau?
Mich nicht mehr. Irgendwie war Pinning möglich, Certificate Pinning war möglich, irgendwann in der Mittelgeschichte wieder. Die war
aber mit 13.5 ist sehr gefixt.
Genau, die war relativ leise getreten, weil sie auch nicht ganz so leiwand war, wobei solche Geschichten passieren, also in Ordnung geschenkt. Was halt wesentlich schlimmer ist, es ist jetzt letzten Mittwoch 13.5 draußen, seit Freitag der erste Jailbreak dafür für moderne Geräte und seit Montag der zweite Jailbreak, der unter Jack Rain eh schon lange firmiert ist, der alles von iPhone 4 bis iPhone X aushebelt, bedeutet von iPhone 4 bis zu modernen Geräten, also den aktuellen Geräten, sind alle iPhones erstmalig seit langer Zeit wieder jailbreakbar.
Und das quasi von Tag 1 weg, was ja sonst immer erst Monate später passiert ist. Was ist da passiert?
Da wurde offenbar ein Boot-ROM-Exploit gefunden. Also es ist ein Boot-ROM-Fehler, heißt, es ist grundsätzlich nicht patchbar. Jetzt sprechen sich sehr viele Sicherheitsexperten den Kopf, ich mache dann auch ein bisschen, weil die Grundaussage, dass das nicht patchbar ist, ist wahr. Allerdings nutzt Uncover, das ist der Jailbreak für die modernen Geräte, zumindest eine IPA-Datei, also eine App-Datei, um auf die Geräte zu kommen, nicht den DFU-Modus, der erweitert eigenen Angaben nach Sicherheitsregeln, das stimmt soweit auch.
Um dich ganz wenig runterzubrechen, DFU-Modus ist der Modus, den man aktivieren muss, wenn man das Gerät von ganz frisch aufsetzen möchte.
Nee, das ist sogar der Wartungsmodus. Um frisch aufzusetzen, reicht der Wiederherstellungsmodus. DFU-Modus ist nochmal ein Zacken drüber.
Wenn nichts mehr geht, quasi.
Ja. Aber das Ding erweitert quasi bei laufenden iOS die Zugriffsregeln und schreibt offenbar in einen Bootraumbereich rein. Oder nutzt dort einen Bootraumbereich zumindest aus. Ja.
Mhm.
Das ist okay. Allerdings glaube ich, dass ihnen Apple sehr wohl quasi die Möglichkeit des Zugriffs klauen kann.
Dass sie das wieder weg rationalisieren können, so
dass ganz Jailbreak in Zukunft nicht mehr... schreibt im Bereich 1 bis 10 hinein und eigentlich darf man mit 1 bis 10 nicht hineinschreiben, aber sie machen es mit einem Workaround, dass sie da doch reinschreiben können mit einer App. Ja? Das ist genau die Sicherheitslücke.
Mhm.
Aber Apple kann ihnen natürlich den Workaround nehmen, weil zu dem Zeitpunkt läuft iOS schon. Ne?
Das also, heißt eben, die Lücke können sie... Können.
Die Lücke selbst können sie nicht schließen, aber den Zugriff auf die Lücke können sie meiner Meinung nach sehr wohl zudübeln. Weil dann müssen sie quasi einfach nur den Zugriff auf diese Speicherbereiche, die fehlerhaft sind, blocken, damit du dort nicht Code einschleusen kannst. Rein theoretisch, glaube ich, ist zwar die Lücke an sich nicht patchbar, aber die Ausnutzung der Lücke unter Anführungsstrichen ist patchbar.
Dann hoffen wir doch ganz stark auf 13.6 und oder wo das auch immer gefixt wird. Ich hoffe nicht erst bei 14.
Sie gehen davon, naja, Moment, wenn es eine Bootraumlücke ist, ist es völlig wurscht, damit sind die Geräte unsicher. Es ist egal, welches iOS,
dann sind's,
darum
genau.
Auch die Angabe, dass es mit iOS 14 noch funktionieren wird, was alles Quatsch ist, weil das hängt nicht an der iOS-Version, de facto hängt das an der Version von allen anderen, ja.
Autsch, ist etwas ähnlich wie die Geschichte mit Intel, oder? Die wir vor einem Weilchen hatten.
Naja, nein.
Unter den iPhones nicht?
Nee. Also um die Dinge auszunutzen, brauchst du Zugriff aufs Gerät. Die Meltdown und Spectre hießen, die waren ja Remote Code ausführbar.
Außerdem haben
Dinge ausgelassen. Ja, also du brauchst Zugriff auf das Gerät, du musst einen Jailbreak machen wollen. Der Jailbreak überlebt einen Reboot aktuell nicht. Er ist zwar dann leicht wiederherstellbar, aber im Endeffekt, nee. Ja, also gerade jetzt mit Uncover, du kannst halt dein Gerät jailbreaken wieder relativ leicht, wenn du willst. Und wie immer der Hinweis an alle, es ist eine blöde Idee, lasst es gut sein. Also außer ihr seid Sicherheitsforscher, weil dann hört es auf meine Hinweise eh nicht, weil dann wisst ihr es eh selber besser.
Dann weiß man alles ganz anders.
Ja. Naja, im Endeffekt, du nützt eine Sicherheitsschnittstelle aus, du machst einen Jailbreak drüber, was heißt im Endeffekt, schreist du schön groß raus in die weite Welt, hey, hier, die Tür ist offen. Ja. Es ist echt keine schlaue Idee, sowas zu nutzen. Das war es noch nie. Ich habe auch Geräte gejailbreakt, weil sonst hätte ich mein erstes iPhone gar nicht verwenden können, weil das war aus den USA und hatte noch eine SIM von, wie heißen die? Sprint? Nein, Verizon, glaube ich, war das, ne?
Weiß ich nicht. AT&T war das?
AT&T war das, genau. Ich habe sie sogar noch neben mir liegen, ja. Die musste man jailbreaken, sonst wären es gar nicht gegangen und so. Ja, weißt du, ist alles okay. Aber ja, also nein. Ja, nein. Nicht machen.
Genau.
Also ich habe es auch ausprobiert auf einem iPod Touch, den ich nicht brauche, einfach weil es mich interessiert und Spaß und ein bisschen Sicherheitsforschen und weil ich wissen wollte, wie das Ding funktioniert, weil ich halt neugierig bin. Bitte, viel Spaß. Jeden, der einen uralten iPod Touch herumliegen hat und ihn immer verwendet, kann den Spaß genauso machen auf euren Produktivgeräten. Wirklich eine sehr, sehr schlechte Idee. Und wenn jetzt irgendwie da jemand kommt und sagt, ah, im Geek Talk haben sie über einen Jailbreak geredet, darum habe ich das gemacht, dann hat er nicht bisher zugehört, dann kann ihm auch nicht mehr helfen.
Dann hat er schon beim Anfang vom Kapitel oder nur die Kapitelmarke gelesen. Genau, weil das, sagen wir schon seit vielen Jahren, ist auch nicht mehr wirklich nötig. Außer den von dir vorher genannten Gründen. Aber das sind ja keine normalen Gründe in dem Sinn. Hm. In den letzten Wochen ging ein bisschen das Thema rum, dass Apple anscheinend in Zukunft nicht mehr nur auf die Originale setzen möchte, sondern jetzt alte Filme und Serien aufkauft. Jetzt haben sie aber was ganz Frisches gekauft, was es nicht mal in die Kinos geschafft hat.
Greyhound heißt der Film, ist ein Film mit Tom Hanks, der hätte ins Kino kommen sollen. Kinos sind geschlossen, jetzt kann man entweder wie Bond schieben, was wahrscheinlich für so große Produktionen sinnvoll ist. Bei kleinen Produktionen versuchen sie es direkt. Erste Möglichkeit, du verkaufst quasi direkt die Verleihrechte oder aber B, du gehst zu einem Streamingdienst und verkaufst es dort.
Sony, oder bist du, Disney ein Streamingdienst und ja, machst es eigentlich genau. Mit deinen eigenen?
Sony, durchaus eng verbandelt, ja immer schon mit Apple gewesen, sind ja auch das Produktionsstudio, das sehr viele Apple TV Plus Serien produziert, muss man jetzt auch mal sagen, ja, dass viel von Sony Pictures her kommt.
Dass die dahinter stecken, genau.
Ja, hat jetzt halt die Rechte für Greyhound an Apple TV für Apple TV Plus verkauft. Passt ein bisschen zu den Gerüchten, dass Apple seine Stakes in dem ganzen Ding ausbauen will und mehr Backkatalog aufbauen will und oder aber mehr Eigenproduktionen quasi kaufen will einfach und nichts selbst produzieren, völlig von der Picke weg. Sondern so auf diversen Filmfestivals gibt es ja auch Leute, die sich hinstellen und sagen, hey, ich hätte hier eine Serie, wer mag sie haben. Das wollen sie offenbar jetzt auf jeden Fall mehr tun. Haben sie allerdings auch schon teilweise, ja. Dass du quasi Drehbücher kaufst oder die komplette Umsetzung kaufst, ja.
Genau, und den Schauspieler oder den Regisseur eingekauft haben für weitere Produktionen. Und macht ja aktuell Sinn, da ja viele Produktionen aktuell nicht gestoppt wurden oder nicht sofort umgesetzt werden können. Warum dann nicht anderen helfen? Also ja, ich meine, Sony hätte sonst einen herben Verlust, wenn sie den erst später bringen könnten oder irgendwie direkt in den DVD-Markt schmeißen müssten.
Ja.
DVD-Markt. Kauft jemand noch DVDs? Anderes Thema. Greyhound, freust du dich drauf? Hat man schon Gutes davon gehört? Trailer schon gesehen?
Ich krieg's schon mal, vergiss es.
Erklärst du mir nachher.
Ich schau keine Kriegsfilme.
Dann habe ich dich nicht oft akustisch nicht verstanden. Kriegsfilme schaust du nicht.
Ich Kriegsfilme, vergiss es. Und die Begründung ist recht easy. Ich schaue sowas grundsätzlich nicht. Aufgrund eines anderen Podcasts werde ich mir Greyhound anschauen müssen. Ich kenne als gute Kriegsfilme maximal Soldat James Ryan und Schindlers Liste, würde ich jetzt auch noch in die Liste zählen, dieser Dinge. Man muss mir nicht erzählen, dass Krieg blöd ist. Ich habe schon verstanden. Ich bin ein schwerer Pazifist. Ich hätte Heer verweigert. Da ich untauglich war, musste ich nicht mal das. Ich komme ja aus einem sehr karitativen Umfeld. Und ja, lange irgendwie Hospiz und Jungscher und bla und bla und bla gemacht. Kriegsfilme verfangen bei mir nicht. Ich finde Krieg immer fürchterlich und immer schlimm und könnte immer schreien, dass sowas gibt. Mich machen solche Filme aggressiv. Im Sinne von.
Gab es da einen speziellen Film, der bei dir das ausgelöst hat oder einfach eben wirklich generell, weil Krieg eben doof?
Nee, so weil Krieg doof. Wie gesagt, ich habe, glaube ich, Soldat James Ryan schon das Liste als einziges durchgehalten, auch nur, weil sie halt Weltwerke sind, die man mal gesehen haben muss. Jeder auf seine Art. Nee, ich...
Aber diese Filme
müssen mich immer irgendwie weiterbringen. Ja? Mein Gefühl. Ich schaue relativ wenig Schwachsinn und die Filme bringen mich menschlich gefühlt, mich selbst nicht weiter, daran gucke ich sie nicht.
Da bin ich gespannt, wie weit dass du da den Bogen ziehst. Wie ist Robin Hood oder Braveheart? Wie ist das mit so monumentalen Filmen?
Ja, Braveheart ist Action-Quatsch, den habe ich irgendwie halb nebenbei.
Aber ist auch Kriegfilm?
Ja, ich meine Realkrieg. Also
so aktueller Realkrieg, so wie man es heute hat.
Aktuelle Geschichte, genau. Also so. Eltern, Großelterngeneration, so ab 19. Jahrhundert brauche ich einfach nicht mehr. und dort, wo Krieg...
Früher, wo es noch richtig blutig war.
Ja, mein Krieg ist noch extrem unpersönlich geworden, ja.
Und wird noch viel mehr werden in Zukunft, leider.
Ja, Zero Dark Thirty kann man wahrscheinlich auch da einordnen, der war auch sehr gut. Wobei das geht, glaube ich, als Thriller durch, wo es um die Operation Neptune Spear geht, wo immer Osama Bin Laden getötet wurde.
Spannend, spannend, was man alles so erfährt in einem Podcast. Genau, dann haben wir noch YouTube Kids. Wir haben schon das eine oder andere Mal darüber gesprochen hier im Podcast über den Dienst. Dann kleines Update. Die gibt es jetzt endlich auch bei uns auf der Apple TV. Wir haben sie ja nach längerem Nichtgebrauch, nach einem halben Jahr dann für uns entdeckt und freue mich, dass jetzt das auch auf der Apple TV drauf ist. Mhm. Wenn ich so kurz am Kochen bin und die Kleine noch was schauen soll. Weil sie ist schon sehr agil und wechselt dann die Filme und kommt dann in Dinge rein, wo sie nicht hätte rein sollen, muss. Also nichts Schlimmes, aber halt Themen, die sie nicht interessieren. Und dann muss ich doch wieder vom Kochen weg oder von einem kurzen Telefonat oder sowas. Tja, Sorgen einer Eltern. Hast du die Playlist mit den Apple-Werbespots-Musik-Dingen mitbekommen?
Ja, da ich direkt von der Arbeit ins Podcast gekommen bin, habe ich es nicht gehört, ich habe es zumindest mitbekommen, ja.
Ist ja immer tolle Musik, die, oder vielfach tolle Musik, die Apple da mitnimmt, kann man in dem Fall empfehlen, oder?
Ich kann mich erinnern, dass eines ihrer Werbelieder bis heute in meiner Dauer, also zumindest in meiner Spotify nicht 10.000 Songs Liste drinnen ist, zum Beispiel, ja. Also der, da war ein guter Song dabei. Und das New Soul von Yael Naim läuft immer noch bei mir durch. Das war das Video, also das Lied, was sie gespielt haben, als Steve Jobs aus einem komischen Pappkuvert ein verdammt flaches MacBook zog, nämlich das MacBook Air damals.
Das Air, genau.
2008 oder 2009 oder so, ja.
Ich habe immer noch, jedes Mal, wenn ich Hey Mama von den Black Eyed Peas höre, das innere Verlangen, mir ein iPod zu kaufen, das ist extrem nachhaltig, nach wie vor, ist schon sehr, sehr lange her. Ich glaube 2000, mein Gott, wann war das? 2004, 2005, sowas in dem Stil rum.
Hm, ja.
Und ich glaube, das wird mir dann beim ein oder anderen Lied in der Dings auch wieder so vorkommen, dass ich plötzlich das Verlangen habe, ein MacBook zu kaufen. Oder was hatten wir noch? Ja, alle möglichen Apple-Produkte halt. Wie das prägen kann, sowas. Wollen wir noch das Thema auftun mit den Vorwürfen von Entwicklern in Richtung, dass Apples Sicherheits in Anführungsschlusszeichen Wahn, wie teilweise auch geschrieben wurde, die Macs verlangsamen?
Ja, ist so. Fertig.
Dramatisch verlangsamen oder ist das wie sagt man, aushaltbar?
Sie das selber entscheiden, du kannst auch relativ viel abdrehen. Ja, mhm. Gatekeeper ist unter Mojave extrem aggressiv. Das ist kein Flux. Das ist schon so.
Gatekeeper, ganz kurz, ist verantwortlich für?
Ja, Sicherheitsgeschichten aller Art. Also im Endeffekt für Signierungen und Zertifikate und fürs Abchecken von Zertifikaten und solchen Geschichten.
Also ob die App starten darf, ob sie aus dem App Store kommt oder aus verlässlichen programmierischen, entwicklerischen Quellen in die Richtung.
Mhm, stimmt, genau. Firewall ist immer schon in Kritik, dass es Rechner langsamer macht, aber Firewall kannst du abdrehen, zumindest wenn du kein gemanagtes Gerät hast und dich deine Firma dazu zwingt.
Und ist per Default auch nicht aktiviert, das muss man nach wie vor selber aktivieren. Was ich, also ich weiß nicht, wie du das handhabst, ich mache das bei meinen mobilen Geräten zumindest an.
Ich mache das immer an.
Auch bei Desktop-Rechnern?
Ja.
Ich habe Quatsch erzählt, da auf diesem Rechner ist es aktiv. Ja, passt. Genau, das war ja das Erste, was damals kam, dass das langsam macht. Aber ich meine, eben, Sicherheit wägt da halt vor. Sicherheit versus Bequemlichkeit. Gibt es mittlerweile mehr Dinge?
Nein, du sagst Bequemlichkeit, mit Catalina, sondern Geschwindigkeit. Ja? Weil bequem ist Firewall immer noch. Du hast eine Vollverschlüsselung in der Festplatte, musst dich nie um irgendeinen Topfen kümmern. Ich habe heute einen halben Tag damit zubracht, 4 Terabyte Festplatte mit VeraCrypt vernünftig zu verschlüsseln. Da wirst du nur mehr. Und am Mac machst du einfach einmal, zack, und die Sache ist erledigt. Also bequem.
Genau, das meine ich. Das ist ja bequem im Sinn, wenn man es macht, ist es gut. Man ist halt einfach langsamer.
Ja, aber du sagst Sicherheit gegen Bequemlichkeit. Nee, es ist Sicherheit.
Falsches Wort.
Bequemlichkeit gegen Rechenleistung. Total okay, geschenkt Rechenleistung kann man kaufen. Bequemlichkeit oft nicht oder ja doch in Form von einem Mac, und das ist wieder so ein Beweis dafür für mich.
Hat das aber nicht auch damit zu tun, der restliche Teil, der von den Entwicklern kommt, die Quiz-Apps und so weiter langsam machen, dass das Ganze jetzt natürlich mit Catalina und auch mit der Version vorher, wie hieß es, macOS? Mojave. Dass die Dinge erst jetzt neu reingekommen sind. Kann das daran liegen auch? Dass das halt ein bisschen ausreichen
muss? Catalina ist einfach ein kompletter Schuss in den Ofen. Da muss man jedem noch recht geben, und die Ressourcen, die Catalina teilweise für die System, also gerade für die System Integrity Protection braucht, sind ein Wahnsinn. Das weiß ich selbst aus Xcode, und auch Signing und alles ist einfach wirklich momentan nicht lustig. Das ist ein bisschen lustiger seit 14.5 gestern, muss man fairnesshalber sagen, weil die schrauben wir immer noch dran, aber einfach bringen wir es am Punkt. Catalina ist eine Frechheit, das Ding kannst abhaken und in die Tonne kloppen, und hoffentlich die Chance, dass die erste Beta des Nachfolgers stabiler ist, als Mojave jemals war, Catalina jemals war, ist, glaube ich, verdammt groß. Und nicht, weil die Beta so toll sein wird, sondern weil Mojave einfach eine Frechheit war.
Oh, böse.
Nee, jetzt ehrlich, Mojave ist ein kompletter Verhau. Also das funktioniert von Anfang bis Ende nicht. Wie ihnen das passieren konnte, ist mir echt ein Rätsel. Bei aller Liebe für Apple-Produkte und auch die Einfachheit und Ding. Aber wenn man sich aktuell hinstellt und irgendwie Windows 10 gegen Mojave vergleicht und schreit, ja, Windows ist so mies, also ehrlich, aber solche Schnitzer wie in letzter Zeit und auch solche Performance-Probleme, das hat sich Microsoft mit Windows 10 jetzt lang nicht geliefert, vor allem nicht in der großen Masse. Und schau da an, wie viele Leute bis heute Mojave meiden wie der Teufel das Weihwasser. Zu Recht.
Du meinst Catalina meiden?
Catalina meine ich, ja. Mojave war okay, stimmt. Mojave war wieder in Ordnung, aber Catalina ist halt einfach wirklich ein Wahnsinn, ja.
Ab wo äußert sich das ganz genau, wenn ich das bis jetzt nicht bemerkt hätte?
Stabilität mit externen Monitoren, Stabilität von Anwendungen generell, Gatekeeper, der überall dazwischen schießt, irgendwelche Systemerweiterungen, die nicht mehr klappen. Und das nicht, weil sie von den betroffenen Neuen sind, sondern weil die Implementation der Neuen nicht vernünftig sauber funktioniert hat. Probleme mit Schlafen, also irgendwie wenn ich meinen Rechner schlafen lege, dann stürzt er einfach ab, weil er mit dem externen Display irgendwie nicht mag. Audioanwendungen, ganz große Probleme, und nein, ich rede nicht davon, dass die Library weg ist, weil iTunes weg ist, sondern einfach, weil Audio mittlerweile immer mehr und mehr Probleme bei Apple macht. Mir ist ewig lange ganz am Anfang mit einem stinknormalen Scarlett Focusrite, mit dem ich gerade aufzeichne, einfach der Mac abgeratzt, sobald ich das Ding angesteckt habe. Das konnte ich nicht verwenden, habe es einfach angesteckt und das war weg. Kernel Panic, und das ist jetzt kein wenig verbreitetes Ding, ja.
In der Podcaster-Welt definitiv nicht, ja.
Ja, auch so. Ich meine, schau da an, ist die dritte Generation jetzt draußen, die Dinge verkaufen sich wie warme Semmeln. Ich meine, die kosten auch nichts, ja.
Also im Vergleich. Je nach Größe. Genau, und dann im Vergleich vor allem.
Ja. Das Solo und die bis zu 2.2 sind halt extrem gut verkauft, auch von ihren eigenen Börsenzahlen. Wenn man letztens mal bei Zufall angeschaut, der wundert mich nicht, weil das 2.2 geht halt irgendwie für 150 Euro über den Tisch oder so. Ja, die hatten einfach mit wahnsinnig viel Probleme.
Das, zumindest das Solo wird auch als das meistverkaufte Audio-Interface der Welt beworben.
Ja.
Auf ihrer Website.
Ich bin mir relativ sicher, dass das stimmen könnte.
Das glaube ich auch. Ist auch ein Ding, was ich immer wieder sehr gerne empfehle, weil es einfach wirklich halt funktioniert. Aber spannend, die Fehler, die du aufgezählt hast, und jetzt muss ich Holz anfassen, kannte ich bis jetzt nicht. Das Einzige, was ich hatte, war vor einer Woche. Ich habe gelesen von so gewissen kurzzeitigen Freezes, also wo plötzlich einfach der Beachball kam und die aktuellen Apps, die du aufhattest, irgendwie nicht mehr reagiert haben. Da habe ich aber auch gelesen, dass man muss neu starten und so weiter. Ich muss einfach dann eine halbe Minute warten und dann war es wieder gut. Also von dem her.
Ja, toll.
Eben, ich muss Holz anfassen. Ich hatte zum Glück nichts davon und hoffe, das jetzt auch nicht zu bekommen.
Bluetooth Connection, die dauerhaft abbricht, ist auch so ein cooler Klassiker zum Beispiel gewesen. Der sollte jetzt mit 15.5 weg sein. Ich habe es heute zumindest noch nicht gehabt. 14.5, ja. Weiß ich nicht, war kein gutes Betriebssystem. Aber was jetzt diese Performance, Security, sonst was Geschichte betrifft, was eigentlich unser Thema war, sorry, aber get over it. Das war immer schon so, und viele Sachen kann man abdrehen, und ey, dann kauft euch einen besseren Rechner.
Man muss es nicht nutzen, wenn man nicht braucht. Genau, eben, man kann abdrehen, das ist es.
Ja, wir haben auch noch ein MacBook Air 2011 im Einsatz. ein 11 Zoll MacBook Air 211. Also da wird FileVault langsam tatsächlich ein bisschen nervig.
Mhm. Weil halt wirklich...
Da siehst du im System Monitor, wenn du ihn aufdrehst, braucht er mal 2 Minuten, bis er irgendwie FileVault halbwegs im Griff hat und dann kannst du weiterarbeiten. Bisherige Lösung.
Der Aktivitätsanzeige.
Kaffee trinken und dann gehe ich wieder und dann ist auch wieder alles okay. Aber ich könnte es ja auch abdrehen, also forget it. Ja.
Das ist ein Gerät, was du wahrscheinlich auch auswärts nicht nutzt, nur noch zu Hause.
Nee, oder? Tatsächlich war das bis vor 2 Wochen das Gerät meiner Frau.
Ach so, ja.
Das hat ja auch gereicht.
Oder eben nicht.
Dadurch, dass ich jetzt halt einen neuen Rechner habe, habe ich ihr mein MacBook Pro 13 vermacht. Schon ein neues mit Touchbar. Das ist natürlich jetzt 1000-mal schneller, aber ich habe da auch gesagt, hey, wir kaufen dir ein neues Air, weil das langt für ihre Bedürfnisse locker. Ich meine, ich mache ein bisschen Mails, Texte, Internetbrowser drauf. Wie Lektorat für uns und solche Geschichten, aber das ist alles also mega rechtsrechenleistungsanfällig. Nö, war aber zufrieden damit, ja. Insofern passt. Und irgendwie, ja, das Ding macht es halt auf und geht halt erst 3 Minuten später ran, weil es eh weiß, dass es halt länger dauert. Das ist in dem Workflow schon so drin und war halt auch wurscht.
Der Mensch wächst ja auch mit dem Gerät und es ist das Gleiche, wenn man ins Büro kommt, nimmt man zuerst mal einen Kaffee, geht einen Kaffee holen, nachdem man den Rechner gestartet hat, weil Windows irgendwie ein Update sowieso irgendwo noch reinwürgen möchte.
Genau, ja.
Was ja auch nicht böse ist, sondern Dinge müssen halt in der Firma aktuell sein und wenn dann halt das Gerät dann kommt es halt dann mit den Updates. Und der Mensch richtet sich dann danach.
Ja.
Oder es gibt schöne Tweets. Ja, letztes Thema noch. Wir haben kurz vor der Sendung noch darüber gewährleistet, wollen wir oder wollen wir nicht, weil aufgewärmte Suppe, das Sprichwort geht anders. Aufgewärmte, was war das?
Keine Ahnung. Ich kenne nur Linsen schmecken aufgewärmt, aber...
Ich werde googeln später. Apple Originals. Anscheinend will ja jetzt Apple plötzlich aus dem Nichts heraus eigene Podcast-Formate machen, wenn sie das nicht schon lange tun würden. Aber ja, Medien. Jan.
Ja, die Gerüchte gibt es seit Oktober. Seitdem es Little Voices gibt, hat Apple mehr oder minder sehr wohl einen eigenen Podcast bereits in der Mache, nämlich Background-Geschichten für Little Voices. Gerade wenn du Filme und Serien im Angebot hast, machen Podcasts durchaus Sinn. Diverse Serienbesprechungen, Hintergrundinformationen, keine Ahnung was, machen mittlerweile sogar auch Fernsehsender in Deutschland und das sogar sehr gut. Da sind die Fernsehsendungen zwar Quatsch, aber die Podcasts, die sie dazu machen, teilweise A, interessant und B, zumindest professionell, um das mal loben zu
sehr hohen Level, ja.
Ja. Ja, das muss man ihnen jetzt leider lassen und auch mit extrem hoher Schlagzahl und Konsequenz und Ding. Es ist naheliegend, dass sie es tun. Warum letzte Woche die Sau wieder durchs Dorf getrieben wurde, weiß ich nicht. Die große Frage ist, ob sie es tun wollen, weil sie laufen in ein extrem fettes Antitrust-Thema und ich glaube damit auch.
Weil?
Ja, sie das größte Verzeichnis innehaben, das an sich kostenlos ist, aber dann plötzlich wieder zum Anbieter werden. Das geht so lang gut, solange du ihnen kein geschäftliches Interesse vorwerfen kannst.
Bis ein Spotify um die Ecke kommt, ja.
Das Problem ist nur, es ist ein geschäftliches Interesse, weil Cross-Promotion und weil sie einen Podcatcher auf den Geräten haben und so weiter und so weiter.
Wenn man ihnen der ist aber nicht mehr standardmäßig drauf.
Nee, also nicht mehr, er ist immer noch präferiert.
Den muss man installieren.
Ja, aber er ist zum Beispiel, wenn du irgendwie ein RSS-Feed für Podcasts öffnest, ziehe die Aussage zurück. RSS gehen meistens in News auf. Du kannst allerdings mittlerweile das schon so kodieren als Podcast-Macher, wie ich weiß, weil ich halt einer bin.
Ach nee, sag du.
Dass die Podcast-App von Apple aufspringen würde.
Ah, spannend, ja.
Wenn du willst, kannst du ihnen auf jeden Fall quasi die Ausnutzung einer Plattformhoheit vorwerfen. Und da brauchst du nicht einmal so weit denken. Ja? Und vor allem geschäftliches Interesse kannst du ihnen auf jeden Fall vorwerfen, weil das Ding ist ja nachher nur eine Promo für ihre eigenen Inhalte und Serien. Mhm. Ja? Das ist ja halt das, was sie ihnen generell bei der ganzen Geschichte jetzt schon immer wieder vorwerfen, dass sie halt ihre Plattform zu stark nutzen und andere damit rausdrängen. Ja? Und einer, der ihnen das extrem gerne vorwirft, ist Spotify. Ja. Siehe Time to Play Fair-Geschichte, ja? Die läuft auch noch. Also, da wäre sehr viel logisch, das zu tun. Da kannst du aber auch relativ stark in rechtliche Konsequenzen, Diskussionen hineinlaufen, in eine Diskussion, die ohne die schon sehr schwer ist für Apple und die ihnen auch verdammt teuer kommen kann oder unangenehm werden kann. Ich würde mein Geld nicht drauf wetten.
Dass es funktioniert?
Nicht, weil es keinen Sinn macht. Sinn macht es total. Ich glaube, dass sie sich, einfach die Scheiße nicht an die Hacken picken wollen, weil sie echt Probleme damit kriegen könnten. rechtlicher Natur und ewig lange Hin- und Herstreitereien, beziehungsweise es ist halt Wind in den Mühlen von allen, die jetzt da eh schon motzen und schreien. Und für was? Für ein bisschen Werbung? Ich meine, das zahlt sich nicht aus.
Wäre nicht zu, wie sagt man dem, nicht zu, nicht heikle, sondern nicht zu, ja, da würde man Leute aufscheuchen, die man nicht müsste, eben Spotify zum Beispiel. Auf jeden Fall. Aber ja, ja.
Also die sind schon aufgescheucht. Das ist einfach Futter für mögliche Gerichtsprozesse, also für laufende Verfahren. Ja. Ich meine, die EU prüft gegen Apple, wegen Apple Pay, wegen da, wegen dort. Also jetzt nochmal seine großen Plattformvorteile ausspielen für so eine Kleinigkeit, ich weiß ja nicht.
Müsste definitiv nicht sein. Und eben, wie du sagst, die meisten Medien berichten ja davon, dass das kommen wird. Aber das gibt es ja schon. Also von dem her ist auch aufgewärmte Suppe und halt nicht Clickbait, sondern müssen wir das bald schon bedienen? Das kommende Sommerloch?
Naja, es ist einfach Corona-Loch, geht in Sommerloch über.
Schade. Unschön. Ja, mal schauen, wie das noch wird.
Was man allerdings dazu sagen muss noch, sorry, kurze Ergänzung, weil ich sagte, warum sollten Sie es anfangen und er vorher aber auch sagte, Sie haben es schon angefangen. Ja, aber das rennt unter den Machern die Little Voices, nicht Little Voices,
Little America
gemacht haben, ja. Insofern, das geht noch leichter dort, weil es quasi unter denen läuft, aber sowohl eine Apple-Produktion mehr oder minder ist, weil ja auch Little America eine ist, aber es läuft quasi unter den Publisher. Also das ist noch so eine Sache, die du kannst ja den Machern der Serie nicht verbieten, über die Serie zu quatschen. Aber es steht nicht groß Apple Original oder sowas drauf bisher.
Genau. Ja, du, werden wir sehen, wenn es dann kommt, wird Apple schon promoten. Wir beide denken aber eher wahrscheinlich weniger aktuell. Und ja, mal schauen, wie es dann schlussendlich kommt.
Ich halte die Chance für realistische 50-50, einfach weil ich mir echt nicht, also weil es auch echt viel gibt, das dagegen spricht, weil sonst hätte ich gesagt, das ist ein No-Brainer, das müssen sie tun. Ja. Aktuell ist die Chance, dass es schief geht, groß, im schiefen Sinne von rechtlich und der Gewinn marginal, meiner Meinung nach, darum mal gucken. Ja.
Genau, die Hoffnung unter anderem auch von Spotify liegt da natürlich auf iOS 14 und der womöglichen Öffnung, die da passieren wird oder kommen könnte.
Ha, erklären, warum? Welche?
Das noch mehr aufweichen, dass man Standard-Apps noch mehr umsetzen kann. Hofft man ja.
Und Spotify wird nachher die Standard-App für Podcasts?
Nee, Musik. Nee, Musik. Kann er nicht. Da geht es ja vor allem um Musik, nicht um die Podcast-Geschichte bei der Klage, oder?
Boah, also wenn das passiert, muss Apple echt Angst haben, dass was schief geht bei den ganzen Ermittlungen. Spotify für Musik, der Standard-Player. Boah, da wäre ich gespannt.
Dass es kommt oder nicht kommt, meinst du? Oder wie?
Ich glaube nicht, dass es kommt. Und wenn es kommt, dann ist es so ein bisschen, die Hölle wird friert zu und Apple muss echt Angst haben. Ich würde es nicht ausschließen, aber dann heißt es echt was.
Wenn sie das durchbringen müssten. Das wäre dann ein Müssen.
Ja.
Definitiv.
Und wenn Spotify die Standard-App für Podcasts wird, dann verspreche ich hiermit hoch und heilig, ich klage Spotify.
Oh, danke. Ich bin aktuell seit mehreren Wochen ganz fleißig am Missionieren. Podcast ist nicht Spotify und Spotify ist nicht Podcast. Und nein, nur weil es den Podcast jetzt auf Spotify gibt, ist noch lange kein Podcast. Vor allem, wenn man da von Zuschauern spricht. Liebe Grüße an die ganzen YouTuber, die jetzt Podcasts machen.
Hey, ich bin mit meinen auch auf Spotify. Ja.
Also ich auch drauf sein. Ist gar nichts. Aber ein Podcast ist ein RSS-Feed mit einer Audiodatei dran. Und ganz nicht ein Audio-Hörbuch-Format, das genau eine Stunde lang sein muss oder gewisse Dreiviertelstunde oder eine halbe Stunde und nicht länger sein darf. Und man muss jetzt beenden, weil es ist eine Stunde lang und nur auf Spotify ist. Das meine ich. Auch zusätzlich auf Spotify, kein Problem. Ja. Aber nur auf Spotify, nein.
Nee, wollte ich nur mal auch kurz sagen, weil jetzt wieder jeder kommt und sagt, aber deine sind auch dort. Ja genau, das ist der Punkt, auch.
Genau.
Ja. Ich habe die Wahl über meine Kanäle. Wenn mir Spotify wegbricht, dann 1000 Rosen, dann verliere ich im Endeffekt vielleicht die geschenkten Hörer von Spotify, aber nicht alle. Und wenn ich ihnen mit meinen Inhalten nicht passt, dann sollen sie mich halt raushauen, dann bin ich halt sonst noch erreichbar.
Dann hat man seine eigene Geschichte und die Hörer, die anders Podcast hören, können dich nach wie vor hören, weil es ist ein Podcast und es ist nicht Spotify. Das muss ich immer und immer und immer wieder sagen in letzter Zeit. Das ist unglaublich. Aber ja.
Spielst du den auf Spotify aus?
Wir spielen den auf Spotify aus. Also den meinst du, den Geek-Talk-News-Format, ja. Weil?
Es ist wichtig, sagst du es trotzdem, überlegt danach, ob es da schneidest. Es gibt ja die Möglichkeit, Spotify eigene Versionen zu geben. Ich gebe Spotify regelmäßig jede Woche eine Version, wo ich auf unseren originalen Podcast-Feed hinweise und die Leute bitte, uns dort zu abonnieren und nicht über Spotify.
Also du haust einfach ein außerhalb der Kategorie des Podcasts was raus?
Nee, ich gebe Spotify nicht. Ich gebe Spotify eine eigene Folge. Es ist der gleiche Feed. Und mein Feed unterscheidet aber, wer ruft's ab. Wenn Spotify daherkommt, kriegt es eine andere Folge zum Cachen als alle anderen. Das funktioniert wunderbarst. Genug Hörern auffallen, die mal dort, mal da hören und sagen, die Folge an dem Tag ist dort 30 Sekunden länger. Warum? Ich sage, ja, die 30 Sekunden sind der übliche Hinweis von Leute, abonniert uns bitte auf unserem Feed. Und Spotify lässt mich damit seit einem Jahr lang durchkommen übrigens. Nie Troubles gehabt.
Da musst du mir im Nachhinein kurz erklären, wie du das umsetzt. Ja, sehr gerne. Das
kannst du so nicht, leider hat.
Ist auf.
Ja, mach ja, ich.
Passt, machen wir nachher.
Hat mit Technik zu tun, die ich verwende und du nicht, aber es geht.
Also in der Daily könnte ich es, anders gesagt. Verstehe ich es richtig?
Gut. Ganz genau. Ja,
da bin ich gespannt nachher. Mach das Ganze sympathisch.
Naja, wir haben alle das gleiche Problem und vor allem, es war die Zeit, wo Spotify einfach sich von jedem die Feeds einfach gekrallt hat, beziehungsweise jeder die Feeds eintragen konnte. Und das war natürlich eine totale Frechheit. Na klar, hast du dann Kampfmaßnahmen auch gegen Spotify aufgefahren, weil die haben deinen Content gestohlen.
Sorry, aber es ist so. Genau, es ist ja nicht nur eine Krankheit von Spotify, das machen ja viele Pseudo-Verzeichnisse sonst auch. Aber es gibt halt Verzeichnisse, da willst du wirklich, je nachdem, nicht drinstehen. Und gleichzeitig gibt es ja auch Leute, die wollen ihren Podcast nicht in Apple, also im Apple-Ökosystem drin haben.
Nee, weißt du, was mein Hauptproblem daran war? Und das wurde ich schon auch oft gefragt, warum ich mich da jetzt dagegen wehre. Ich wehre mich nicht dagegen, aber wenn ich dann plötzlich eine Mail kriege mit, übrigens, dein Podcast funktioniert nicht, und so, was, wieso? Nee, der funktioniert aber alles, ja. Nee, also ich kann den seit einer Woche nicht mehr auf Spotify hören und ich habe den dort nicht mal selbst hingebracht und ich kann ihn nicht mal selbst fixen, weil ich keinen Zugriff darauf habe. Ja, aber dann wird's gröbel, weil dann ist echter Spaß.
Zugriff, vorbei. Du und kannst ihn nicht claimen. Halt als also das einmal. Ging ja ziemlich lange so, dass wenn er drin war, er einfach halt drin war, weil irgendjemand den reingemacht hat, Spotify oder irgend sonst wer, aber man konnte ihn nicht claimen, also nicht für sich ownen, also für sich, hilf mir ein deutsches Wort kurz, ja. Beanspruchen, sagen, das ist mein Podcast und da will.
Jetzt schicken Sie an dem im Feed hinterlegten Mailadresse eine Mail fürs Claiming. Das macht ja total viel Sinn und ist total okay. Aber eine Zeit lang war das völlig frei, jeder, der gerade Spaß hat. Und das ist keine Chance. Also das geht auch nicht. Ich habe Ihnen auch eine Takedown geschickt, haben Sie gesagt, meine Lieben, nein, das ist Urheberrechtsbruch. Kam die super freche Antwort, nö, das stimmt nicht, weil Podcasts sind frei. Aber ich sage, nein. Podcasts haben eine Lizenz. Ich habe meine nicht CC BY. Ich habe CC BY Podcasts. Ich weiß, die sind bei euch, da ist es auch wurscht. Ich habe aber auch nicht CC BY Podcasts. Insofern, ihr könnt mich immer mal schön gern haben. Wir können das gerne mit einem Anwalt ausdiskutieren, weil das verliert es. Nein. Also egal wer ich bin und egal wer die sind, das gibt es in diesem Podcast, weil auch diese Software Podcast-Lizenzen verlinken kann. Die Lizenz steht im RSS, dass sie sich greifen. Die Lizenz, die ich ausrufe, gilt für meine Produktion. Damit haben sie gegen die Lizenz versprochen, das gewinne ich haushoch.
Da wirst du definitiv die genau richtig bleiben. Tja, ich glaube, wir haben es geschafft.
Ich glaube
es auch. Bevor wir hier jetzt noch in den Spotify-Rant abdriften.
Ist jede Woche eine Antwort dran.
Du meinst, wir wechseln. Das ist gut, ja. War ja. Naja,
jede Woche einer, Nummer 10 bitte, Nummer 10 zum Abwatschen.
Hier können Sie sich bewerben und hier widersprechen. Genau.
Nummer 10 und Schläge abholen, perfekt.
Ja, Jan, vielen herzlichen Dank für die ganzen Themen, die du mitgebracht hast.
Ja, dir auch vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank natürlich auch unseren Zuhörern,
die uns fleißig über Spotify, über den Podcatcher eurer Wahl oder irgendwelche Plattformen auch sonst konsumieren und uns eine Rückmeldung geben, wenn sie möchten. Die Wege sind ja da der vielen. Ja, habt einen schönen Abend und bis bald, je nachdem, wenn ihr den Podcast hört. Morgens, mittags oder abends. Euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss.
Ciao.
Hört mehr Geek Talk.